Come on, Kira. Re-engage brain if you can find it.
Sorry, Mr. Sleuth.
Hey, don't talk to her like that.
It's okay. No, it's not.
Who are you?
I'm the Doctor. I'm new. You are?
Jarvis Slade, warehouse executive, your boss.
Well, you've certainly got the clipboard for it. Be nicer to Kira, please.
How would you like a warning for insubordination?
I'd love one. Well, I could add it to my collection. Something is very wrong here at Kablam. And if you two don't do something about it, I might start to suspect that you're responsible.
We'll look into it. You have my word.
Mine too.
Those words better be worth something. And if anything happens to us, or our new friends, or anyone else here, you'll have me to answer to. Do you want Basti?
It's not about right.
I kind of liked it.
Thanks.
Laters.
Oh, not doing that again. Sticking with bye.
Nummer 681, Wasserung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 681. Kompott, den ich bei zugegeben ist, nieselt nur. Freitag, dem 7. Dezember 2018, Tag 341 KW 49 aufgenommen habe. Die Intros entstammen der 7. Folge der 11. Staffel von Dr. Wer noch gleich, die nicht so geil war, Insubordination und die Drohung. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen herangeschafft habe, einem Teil, wo ich technische Meldungen und eine längliche am Ende Ecke versteckt habe, inklusive das Auge kommt wieder vor. Was ihr dabei auf und in die Ohren bekommen könnt, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Folge, in der sich Meldungen von und zur Regierung und von und zur Wirtschaft eingefunden haben. 11 Grad, drizzliger, angeblich foggiger, kann ich immer noch nicht bestätigen. Cool Greetings. Die 11 Grad, Comfort Level jetzt wie 9, Visibility 4 km, Wind macht 19 km aus Southwest. Und wir werden den Rest fallen, wir Weser Pro. Da ist es Stand 7 Uhr in Norderstedt. Ach, jetzt ist die Tür komplett auf. Okay. 11 Grad, cloudy ist es, patchy rainy ist es mit 0,3 mm pro Stunde. Was effektiv heißt, ich setze mir die Kapuze wieder auf, wenn ich rausgehe. Die 11 Grad feels like 11, Taupunkt 10, Humidität 96%, Druck 1006. Gerät gemessen jetzt 1003, Wind macht irgendwas zwischen 11 und 22 km/h. Boah, passt schon. So. Und dann ist es hier doch dünklich. Um nicht zu sagen, ich sehe nichts. Naja. Kommen wir dann also bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir, was am letzten Wochenende von den Medien überall breit getreten wurde, als sie sich nicht bemühen wollten, mal ernsthafte Meldungen zu berichten. Aber Frau Merkel sollte oder wollte zum G20-Schwipfel nach Buenos Aires mit einem Regierungs-Airbus flattern. Dummerweise ist dem Regierungs-Airbus die irgendeine Elektronikverteilerbox ausgefallen, sodass ihnen sämtliche Kommunikationskanäle und irgendwelche Steuerungselemente des Flugzeugs auch noch abhanden gekommen sind. Ups. Wenn Ausfall von einer Komponente so viele Nebenwirkungen hat, warum ist die dann nicht als kritische Komponente eingestuft? Frage ich mich da so ganz spontan. Aber gut, was weiß denn ich von Flugzeugen? Richtig gar nichts. Was weiß denn Merkel von Politik? Angeblich ganz doll viel. Gucke ich mir von außen an und sage, naja, also das, was sie tut, ist, indiziert eigentlich mehr so gar nichts. Sunrise, by the way, in 1 hour, 8:21. Also ja, da ist dann also der Flieger kurz nach dem Start kommunikativer Totalausfall gewesen. Und dann hatten sie nur das Glück, dass sie ein Satellitentelefon an Bord hatten, womit dann die Piloten ATC darüber informieren konnten, dass sie jetzt dann doch ganz schnell mal irgendwo wieder runtergehen wollen würden. Und sie sind dann gerade in kühlen Buhen gelandet. Dummerweise stand zu dem Zeitpunkt kein Ersatzflieger mehr zur Verfügung. Und eine Besatzung hatten sie auch keine. Und deswegen musste die arme Frau Candice-Bunzlerin dann doch glatt mit einem Linienflieger fliegen. Und es konnte nicht mal ihre 10 Milliarden Personen große Begleittruppe noch mitreisen. Ja, boo fucking who. Fällt mir dazu spontan ein. Boo fucking who. Also mein Mitleid hielt sich doch arg in Grenzen. Aber ja. So, und dann haben dann auch Medien irgendwie rumgehauen. Ah, aber sind Sie sich denn sicher, dass das nicht irgendjemand von außen veranlasst hat? Ja, das ist eine Elektronikbox, die ausgefallen ist. Das kann passieren. Ist nicht geil, kann aber passieren. Vor allen Dingen, wenn du ein Flugzeug hast, was eben schon nicht ganz taufrisch ist. Und vielleicht auch nicht 100.000%ig geil gewartet, weil die Bundeswehrmacht das mit Wartung ja nicht drauf hat. Wir müssen ja das Geld in Atombomben kaufen oder was weiß ich, wo sie das Geld hin investieren. Also mehr Kriegwagen, wie der frühere Herr Bimbis-Präsident ja sich nicht entblödete, regelmäßig zu verkünden. So, kommen wir zum FT-Vorschlag. Der ist Sonntag 23 Uhr mir in die Griffe gefallen. Vorschlag aus Berlin und Paris für Finanztransaktionssteuer. Klingt erstmal nett, solange bis sich dann mal Leute, die sich mit sowas auskennen, das aus der Nähe angucken und sagen, ey, das klingt aber auch nur auf den allerersten Ton nett. Wenn man sich es nämlich genau anguckt, ist es Bullshit. Okay, schade. Hätte nett geklungen haben können, ist aber Bullshit. Kann weg. Also, so vor allen Dingen, was dann hier bei den Kinderfressern. Die erzielten Einnahmen könnten ein Beitrag zu einem Eurozonen-Budget sein. Die ziehen das völlig blödfugig auf. Eine Finanztransaktionssteuer machst du eigentlich, um Aktienspekulanten einzufangen. Um Aktienspekulation nicht nur einen positiven Anreiz, sondern auch noch einen negativen Anreiz mit beizulegen. Nämlich den negativen Anreiz, dass, wenn du ganz doll viel Aktien spekulierst, du eben auch dem Staat für jede einzelne Kaufs- und oder Verkaufstransaktion Geld geben musst. Was dazu führt, dass du plötzlich einen intrinsischen Wunsch verspürst, davon doch nicht unbegrenzt viele zu machen. Also hier die Daytrader, die irgendwie alle paar Sekunden Aktien kaufen und verkaufen, die kannst du halt mit einem prozentualen Anteil am Kauf/Verkaufsvolumen kannst du denen einen Anreiz bieten, dass sie erst dann eine Transaktion machen, wenn es sich richtig lohnt. Was dann eben nicht alle paar Sekunden kaufen und verkaufen heißt, sondern dann eben, dann möchtest du die Aktien vielleicht doch noch ein paar Minuten länger halten. So, weil die wenigsten Aktien in ein paar Minuten so gigantische Kurssteigerungen machen, dass du die Steuer dann auch noch mit drin hast. Aber, nee, also so rum ziehen wir das hier wieder nicht auf, ne? Wir argumentieren mit, ja, aber das bringt Einnahmen. Nein, das ist eine Steuer, die eigentlich dazu dienen sollte, die Leute davon abzuhalten, Dinge zu tun, die wirtschaftlich ungesund sind. Oi. Jawohl. Dann Merzitik. Altersvorsorge mit Aktien. Montag 5 Uhr. Wirtschaftswissenschaftler sehen im März-Vorschlag kritisch. Der Herr Uthoff hat ihn ja sehr gut getroffen. Merz hat immer wieder getan, was sein Geldgeber, sein Arbeitgeber von ihm wünscht. Nämlich dumme Propaganda in die Landschaft gefurzt. Ja, man sollte doch zur Altersvorsorge Aktien haben. Ja, können vor Lachen. Wenn du Aktien hast und dann in Hartz IV reinplumpst, dann hast du keine Aktien. So, oder anders ausgedrückt, haha, lustig, haha. So, und da gab es der Chef des Münchner IFO-Instituts FUEST, der in der Regierungspropaganda für Schlipsträger sagte, er halte es für richtig, dass Menschen unter Einbeziehung von Aktien für den Ruhestand sparten. Einzelmaßnahmen wie der von Merz ins Gespräch gebrachte Freibetrag seien aber nicht zielführend. Also, so, wir normalisieren einfach mal die Behauptung, Aktien wären ein Mittel zur Altersvorsorge. Öffnen das Overton-Window und tun so, als wäre das eine Meinung, die man ja auch mal diskutieren kann. Ja, kann man, und dann kann man sie ganz schnell vom Tisch wischen, weil es ist eine Bullshit-Meinung, die man als solche innerhalb von wenigen Sekunden vom Tisch gewischt kriegt. So, und dann hast du jetzt in der Debatte halt ein scheinbares, das ist keine geile Idee, machst damit aber, normalisierst damit die Aussage, ja, aber Aktien besitzt das, also jeder muss Aktien besitzen. Ja, fragen Sie mal die Telekom-Kleinaktionäre, wie geil das sich bei denen entwickelt hat. Gerüchten zufolge hätte der Telekom-Aktienkurs den Kurswert, zu dem ein Mr. Krug für die Aktie warb, noch nicht wieder erreicht. Und das ist jetzt deine Altersvorsorge. Das sorgt für dein Alter nicht vor. Da ist Geld versunken. Und ob das jemals wiederkommt, das kann keiner sagen. Also, mal ganz davon abgesehen. Ja, dann müsste man aber auch sicherstellen, dass Leute, die dann plötzlich aus der abgehobenen Mittelschicht fallen, also eben nicht mehr jeden Monat 1 Million in Einnahme haben. Entschuldigung, was mache ich falsch? Ich habe nicht jeden Monat 1 Million Einnahme. Die müssten dann entsprechend aber auch gesichert werden. Weil ansonsten, wie gesagt, wenn du in Hartz IV reinfällst, hast du keine Aktien. Punkt. Also, ja. Aber schön, wie hier so Propaganda mal ganz unauffällig unterm Tisch weggefegt wird. Also irgendwie hier da die Wirtschaftsfanatiker, die bei der Regierungspropaganda dann einfach mal normalisieren, dass man darüber ja debattieren müsste. So, Saudonition. Wusstet ihr eigentlich, dass wir exportieren jetzt wirklich mal keine Waffen mehr nach Saudi? Auch Bullshit ist, weil es immer noch Munition gibt. Deutscher Rüstungskonzern Rheinmetall liefert nach Medienberichten trotz des Exportstopps weiter Munition nach Saudi-Arabien. Dabei bedienen sich der Düsseldorfer Konzern einer seiner Tochterfirmen in Italien und Südafrika, berichten ein Magazin und eine ARD-Sendung. Rheinmetall-Vorstand Merch habe erklärt, diese Lieferungen seien von dem Ausfuhrverbot ja gar nicht betroffen. Und es ging ja auch nur um 100 Millionen Euro. 100 Millionen hier, 100 Millionen da, da kommt dann doch mal was zusammen. Also mal ganz davon abgesehen, dass der Bullshit mit wir exportieren keine Waffen nach Saudi-Arabien ja auch so total offensichtlicher Bullshit war. Sie meinen, sie exportieren keine Waffen an den direkt am Jemenkrieg beteiligten Staat, an den sie sowieso keine Waffen exportieren? Warum müssen sie dann eigentlich nochmal feststellen, dass sie jetzt wirklich keine Waffen exportieren, wenn sie doch sowieso keine Waffen exportieren würden? Hallo? Ich fühle mich verarscht. Ja, und dann stellt sich heraus, so, ja, na, also Munition, die werden ja gar nicht betroffen. Mal davon abgesehen, wir exportieren das halt über Firmen, die wir im Ausland halten. Da können sie uns gar nichts. Also dieses Schema, das fällt ja in die Kategorie, also das ist so offensichtlich, dass eine Regierung, die das nicht bei ihren Aussagen berücksichtigt, dass es diese Möglichkeiten gibt, nach deutschem Recht, die muss man dann schon für schwer inkompetent halten. Also, ja. Dann gab es einen Diskreditauftragter Dienstag im Bimbistag. Angaben zum Akkreditierungsbeauftragten des Bimbis-Presseamts enthält die Antwort der Bimbis-Regierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Danach ist der Diskreditierungsbeauftragte unmittelbar dem stellvertretenden Chef des Presse- und Propagandaamtes der Bimbis-Regierung unterstellt. Er spiele eine zentrale Rolle als Verräter, Berater der Leitung des Bundespresseamtes und entscheide bei Bedarf selbstständig. Und seine Entscheidungen werden dann selbstständig ignoriert. Wofür gibt es einen Diskreditierungsbeauftragten? Ist das eine Nachwirkung von der Pressediskreditierung bei G20 in Hamburg? Ich meine, das ist eine Nachwirkung der Diskreditierung, wo ja Leute diskreditiert wurden, bei denen ein, sagen wir mal, türkischer Geheimdienst wünschte, dass sie doch bitte nicht zu berichten hätten. Aussagen, dass diese Diskreditierung auf einen türkischen Geheimdienst zurückginge, leugnete allerdings das Bundespropagandaamt so laut, dass wir diese Aussage, es war ein türkischer Geheimdienst, der das wünschte, einfach mal als zutreffend annehmen dürfen. Wenn das nämlich nicht zutreffend wäre, dann hätten sie nicht so explizit geleugnet. Ja, also der Brief, der hatte eine deutsche Absenderadresse draufstehen. Aha, ja, welche deutsche Absenderadresse stand denn drauf? Türkisches Konsulat? Na, also die... Er spielt eine zentrale Rolle, bla bla. Seine Stellungnahmen und Handlungen haben ein starkes Gewicht. Im Bundespresseamt heißt es in der Antwort weiter. Der Volljurist sei mehr als 25 Jahre als dessen Justiziar tätig gewesen und seit kurzem auch Beauftragter für den Datenschmutz und die Informationsfreiheit im Bundespropagandaamt. Die Diskreditierung ist den Angaben zufolge ein Verwaltungsakt des Presse- und Propagandaamtes der Bundesregierung, der im Wesentlichen aus der Registrierung der Bewerber, der Überprüfung der Journalisteneigenschaft sowie einer Sicherheitsüberprüfung durch das bundeskriminelle Geheimdienstamt bzw. andere deutsche Terrorbehörden bestünde. Ja, und da fließen dann nämlich auch Wünsche von ausländischen Schnüffelbehörden mit rein. Das sahen sie nur nicht. Das ist aber faktisch, haben wir ja gesehen. Na, also bei G20 haben wir das Ganze doch nur ganz doll in der Öffentlichkeit bewundern können. Weil sie da so blöd waren, die Diskreditierung erst so spät rauszurücken, dass Leute, die schon akkreditiert waren, plötzlich diskreditiert wurden. Na, also ja, und wie es dazu kommen konnte, die Unterlagen sind leider alle schon geschreddert. Ja, how convenient. How extremely convenient. Mensch, der Herr Lingen, ich wusste echt, dass der Herr Lingen im Propagandaamt arbeitet. Ich dachte, er würde im Bundespräsidialamt arbeiten, aber vielleicht haben die den mal ausgeliehen. So, Cum-Exitik, Dienstag 13 Uhr, Cum-Ex-Skandal, Steuerexperte kritisiert nämlich Regierung. Ein Steuerexperte Schbengel erhebt in der Cum-Ex-Affäre um milliardenschweren Finanzbetrug Vorwürfe gegen das Bundesfinanzministerium, indem er nämlich im Deutschlandfunk sagte, es gebe keinerlei Kontroll- und Komplianzmechanismen. So sei das Ministerium selbst heute nicht in der Lage, die Höhe des Steuerschadens mit irgendeiner Zahl zu beziffern. 36 Milliarden ist eine Zahl, die ich zumindest gehört habe. Und zu der ich keinen lautstarken Widerspruch vernommen habe, so frei nach dem Motto, nein, die Zahl stimme nicht. Von daher, ja, 36 Milliarden steht auf dem Tisch und niemand widerspricht. Gut, sagt er hier, ja, die haben gar keine Zahl. Sie könnten gar nicht faktenbasiert widersprechen. Ja, also das hat ja die Bundesregierung auch in der Vergangenheit noch nicht aufgehalten. Dann alternativ faktisch widersprechen sie halt. Puh. Ja, die Amis haben das vorgemacht, aber also das können hier unsere Hackpfeifen könnte das doch genauso gut. Bei Cum-Ex-Geschäften geht es im Wesentlichen darum, dass den Aktiengeschäften eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Staat erstatten zu lassen. Bla 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 bla. In mindestens 11 EU-Ländern auf diese Weise mehr als 55 Milliarden Euro. Was dann 36 schon relativ großer Anteil wären. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viele Länder noch so blöd waren, nicht gezahlte Steuern zu zahlen. Also eine Steuerrückerstattung auf nicht gezahlte Steuern. Ich hätte gerne eine Steuerrückerstattung auf eine Erbschaftssteuer in Höhe von 50 Milliarden. Wie, ich habe keine 50 Milliarden Erbschaftssteuer gezahlt? Ja, und? Bei Cum-Ex war Ihnen das auch egal. Spengel bemängelt, dass sich die zuständigen Behörden in Bund und Ländern nicht ausreichend abstimmten. Nach seinem Dafürhalten hätte auffallen müssen, wenn ein Amt eine Steuer erstattete, das andere nie eingenommen habe. Doch habe man, so Spengel, seit mehreren Jahren nichts unternommen, um das Problem zu lösen, auch wenn die Aufgabe schwierig sei. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass Cum-Fake, wie es auch genannt wurde, der ADR-Krams, medial tatsächlich überhaupt nicht berichtet wurde. Na, da hat der Merz einmal was von Asylrecht irgendwo in ein Mikrofon geröpst. Da war ADR vom Tisch. Da die Behauptungen von US-Banken, sie hielten Aktien stellvertretend für irgendwelche deutschen Organisationen. Und gab es Banken in den USA, die die ausgestellt haben, ohne dass da ein entsprechendes Depository vorgelegen hätte. So, da konntest du also auch noch Steuern zurückzahlen für angebliche Kapitalertragssteuern auf Aktien, die du noch nicht mal hast. Na, bei Cum-Ex kann man auch argumentieren, ja, gab es Bundesverfassungsgerichtsurteile, die zu der Situation führten, dass ein Leerkäufer schon behandelt wurde, als hätte er die Aktien und dann entsprechend eben auch Kapitalertragssteuer sich zurückfordern konnte, die er in Ermangelung des Besitzes der Aktien ja gar nicht einnehmen konnte. So, beziehungsweise wird dann beim Leerkauf auch eine zum Leerkaufszeitpunkt oder nach dem Leerkaufszeitpunkt eingehende Dividende an den Leerkäufer verschifft? Nein? Na, also der. So. Next. Grundstopp. Mittwoch 15 Uhr. Länder stoppen Grundgesetzänderung für Digitalisierung in den Schulen. Und zwar ist da der Witz der, dass mit der Grundgesetzänderung und digital bla bla, da hat ja letzte Woche der Bundestag das Ding einfach abgelegt, weil da eine Mehrheit von Abgeordneten, eine Zweidrittelmehrheit von Abgeordneten das gut fand. Nur ist der Witz der, as it turns out, ist das eben nicht eine einfache, hey liebe Länder, wir wollen, dass ihr Schulen mit Internet ausstattet. Also offiziell steht da immer nur WLAN. Ja, also ein WLAN, wo nicht am anderen Ende irgendwo mal ein Internetzugang dran geklebt ist, so ein bisschen sinnfrei. Vor allen Dingen bei Geräten, die heutzutage sich darauf verlassen, dass sie irgendwo an ein Internet rankommen. Wo du heutzutage, also zumindest bei Microsoft und Office-Produkten, ohne einen Internetzugang für das Office-Produkt auch nicht mehr wirklich viel machen kannst. Gerüchten zufolge würde Ausspuck zum Beispiel verweigern, Mails zu versenden. Empfangen kannst du noch, aber senden kannst du nicht mehr. Geil, wa? Und da ist aber der Witz der, das ist eben nicht ein hier habt ihr Geld, könnt ihr was mitmachen, sondern da kleben dann noch so irgendwelche ekligen Sonderbedingungen dran. So, ja, also was ihr hier für Internet macht, das schreibt euch aber der Bund vor. Ihr habt gefälligst einen Telekom-Kupferkabelanschluss zu nehmen. Kommt gar nicht auf die Idee, dass ihr irgendwas Zukunftstaugliches nehmt und die Telekom euch da gleich eine Glasfaser ins Haus legen darf. Oder ihr irgendeine Konkurrenzfirma, die schon Glasfaser bis in den Verteilerkasten vorm Haus gelegt hat, da auch nochmal da die letzten paar Meter mit verlegen darf. Oder was weiß denn ich? So, und also das ist ein vergiftetes Geschenk, was da rumsteht. Und da haben dann nun die Länder gesagt, so, ach, wisst ihr was? Wir hätten das Ganze gerne nochmal im Vermittlungsausschuss. So. Und das ist in den Nachrichten ganz massiv unterkomplex dargestellt worden, was dann zu dem spannenden Effekt führte, dass als MINT-Korrekt da in ihrer Aufnahme von irgendwo Anfang der Woche sich mit dem Thema befasst haben, die auch nur eine massiv unterkomplexe Grundlage drunter hatten und sich dann echauffiert haben, so ja, die Länder, die wollen ja gar kein Geld vom Bund. Nee, die Länder wollen kein vergiftetes Geld vom Bund. Aber hey, warum wollen die Länder denn kein Geld vom Bund? Weil es vergiftet ist. So, Regschoggi, Donnerstag im Bimbistag. Die Bimbis-Regierung erwartet, dass Saudi-Arabien in uneingeschränkter Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden da. Civil Twilight Morning starts 7:38, ends 8:20. 41 minutes. In uneingeschränkter Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden eine umfassende, glaubwürdige und zügige Untersuchung durchführt und die Umstände des Todes von Jamal Khashoggi vollständig aufklärt. Ich erwarte, dass die Bundesregierung auch vollständig aufklärt, wie es denn zu Cum-Cum und Cum-Ex kommen konnte. Und wenn die Bundesregierung dann schon mal gerade dabei ist, meine Erwartungen schlimm zu enttäuschen, erwarte ich auch, dass die Bundesregierung mal aufklärt, wieso man denn bei Hartz-IV-Empfängern einer Zahlung von ein paar hundert Euro schon gleich hinterher schnüffelt, während Steuerhinterzieher nicht gezahlte Steuern rückgezahlt werden in Größenordnungen von zweistellig Milliarden und da kein Schwanz seinen Arsch in Bewegung setzt. Das erwarte ich. So, ne, also ich meine, Erwartungen kann jeder haben. Die werden allerdings ganz schnell und ganz schlimm enttäuscht. Von daher eben, ja, ach. Hinter mir kannst du rumfahren. Hinter mir ist mir Wurst. Dann gehe ich hier hin, da kannst du nämlich auch gar nicht hinfahren. Edge. Na, also die Bundesregierung formuliert da Erwartungen in Richtung Saudi. Zu mir dann auch noch einfällt, so ja, das ist jetzt lustig. Werden sie denn auch etwas tun, damit diesen Erwartungen auch irgendwas entspricht? Oder formulieren sie einfach nur, es wäre schön, wenn? Ja, und was ist, wenn nicht? Ja, nichts ist dann. Ach so, ja. Ne? Also, zack. Kommen wir in der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir bei Test, weil Bayer-Mitarbeiter protestieren gegen Arbeitsplatzabbau. Ich weiß gar nicht, hatte ich das gar nicht im Podcast? Nee, ich glaube, ich hatte das gar nicht im Podcast. Dass Bayer-Monsanto nach der Fusion der beiden Konzerne mal eben bummelig 12.000 Leute rauswerfen will. So 12.000 Leute, das ist jetzt auch schon keine ganz kleine Firma alleine mehr, die sie dann mal eben entsorgen wollen. Stand das eigentlich irgendwo vorher auf irgendwelchen Papieren, dass sie mal eben, wenn sie dann da die zwei Konzerne zusammenkippen, dass sie dann mal eben einen nicht ganz kleinen Konzern an Leuten auch rauswerfen? Nein, stand da nicht. Hätte auch nur jemand Erwartungen formuliert. No, also, und da finden jetzt dann da Bayern-Mitarbeiter das nicht so richtig geil, dass ihnen angedroht wird, dass sie rausgeworfen werden. Ja, ach. Nein, also wie kommen sie denn auf diese völlig abwegige Idee, dass, also die Wirtschaft will es so. Wir huldigen hier jetzt der heiligen Wirtschaft. Ja, also die. Wuppertaler Betrieb, Prozess aufgerufen, bla 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 bla. Nachdem der Konzern in der vergangenen Woche den Abbau von weltweit rund 12.000 Stellen bis Ende 2021 angekündigt hatte, nach Darstellung von Konzernchef Werner Baumann wird der Abbau einen bedeutenden Anteil an Arbeitsplätzen in Deutschland betreffen, aber nicht die Mehrzahl der 12.000 Stellen. Der DAX-Konzern beschäftigt 118.200 Mitarbeiter. Okay, also für die sind 12.000 jetzt nicht gigantisch viel, aber es gibt Großkonzerne, die 12.000 Leute haben, große Firmen. So, also ja, so 12.000, wie gesagt, das ist so in meiner Größenordnung, ist das schon kein ganz kleines Unternehmen mehr, was die da alleine rauswerfen wollen. So, dann gibt es ein Chemieteil. Wir haben 15 Uhr, keine Mietkürzung bei Schimmelgefahr, Mieter scheitern vor Gericht. Und zwar hat der Bundesgerichtshof sich mit der Frage beschäftigt, wie sieht das denn aus, wenn man gemietet hat ein Wohnraum, Wohnung, whatever, in einem alten Haus, wo die Gefahr besteht, dass es schimmeln könnte. Darf man dafür Miet mindern? Sagt der Bundesgerichtshof, also für die Gefahr alleine nein. Es würde mich auch schwer überraschen, wenn für die Gefahr alleine schon irgendwie Mietminderung möglich sein würde, weil die Konsequenz dann wäre, dass dann die Vermieter plötzlich ein akutes Eigeninteresse dran hätten, da mal teuer zu modernisieren, um dann sowohl die Miete massiv zu erhöhen, als auch die Gefahr in der Mietminderung massiv zu senken. Da kann jetzt eigentlich keiner wirklich so richtig dolle Interesse dran haben. Insofern, ja, also ich kann nachvollziehen, warum die Gefahr von Schimmel zur Mietminderung nicht hinreichend ist. So, dann Todsparen. Donnerstag, 21 Uhr, gefunden bei Teufel. Der Bundesrechnungshof hat sich mal die Bahn angeguckt. Ergebnis? Die Bahn spare so lange, bis nicht sie, sondern der Bund zahle. Die Eisenbahninfrastruktur wurde jahrelang auf Verschleiß gefahren. Meine Quote, als die Bahn vor 20 Jahren zur Aktiengesellschaft umgebaut wurde, zu 100% im Besitz des BIMBIS Bundes, sollte das Unternehmen moderner, schneller und pünktlicher werden, aber keines dieser Ziele sei erreicht worden. Nein, doch, oh, der Artikel wird echt immer besser. Hier erklären sie, wieso auf Verschleiß arbeiten sich für die Bahn lohnt. Zum Beispiel, durchschnittliche Lebensdauer einer Brücke ist 122 Jahre und hier fällt natürlich Instandsetzungsaufwand an. Die Tragfähigkeit lässt nach, es müssen Einzelteile erneuert werden, Bahn muss eine solche Brücke ständig mit kleineren Reparaturen instand halten. Auf ihre Kosten tut es nicht, verfallen Gleise, Weichen und natürlich auch Brücken viel schneller. Wird dann aber eine Brücke so baufällig, dass nur noch ein Abriss übrig bleibt, ist die Bahn finanziell gar nicht mehr in der Pflicht, sondern der Bund. Das ist eine großartige Anreizstruktur. Trollfe ist sich sicher, die Bahn wird aus reinem Altruismus trotzdem das Richtige tun. Nee, die hat natürlich keinen Anreiz. Und als Proforma-Aktiengesellschaft, bei der es nichts Heiligeres gibt als die Dividenden und die Aktienkurse. Ja, warum sollte man da denn auch Geld in die Hand nehmen? Wenn man das auch einfach alles aussitzen kann und irgendwann ist die Brücke halt kaputt und dann muss der Bund ran. Oh, so ein Pech aber auch. Na, also die, ja, interessante Anreizstruktur haben sie da. Na, eben wie bei der Finanztransaktionssteuer, wo die Anreizstruktur so liegen kannst, dass die Leute angereizt sind, eben nicht ständig Finanztransaktionen zu tätigen, bei denen man nur geringfügige Gewinne einsammeln kann. Und wo unter ferner liefern dann vielleicht auch eine nicht triviale Summe Geld beim Staat landen könnte. Aber der Staat hat jetzt schon das Problem, dass er nicht weiß, wohin mit dem Geld. Und deswegen huldigt ja unser Staat da der Religion der schwarzen Null. Auch wenn man gut begründet zeigen kann, dass die Religion der schwarzen Null völliger Blödfug ist. Aber ja, also da muss man ja jetzt also nicht drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, wie sie auf die Idee kommen, dass man da irgendwie, dass man diese Religion anzweifeln dürfte. Na, insofern, ja. So. Und, ja, also was medial jetzt auch hochgehypt wird, heute, wenn mich nicht ganz viel täuscht, ja, fahr doch. Heute, wenn mich nicht ganz viel täuscht, finden hier in Hamburg irgendwo die C-Delegierten U sich ein und wählen den zukünftigen Kandesbunzler in. Und, also da ist medial total breit drauf rumgerettet worden. Ich gucke mir das nur an und sage so, ja, weckern Sie mich, wenn es eine Nachricht wert wird. Bisher sehe ich da eigentlich immer nur Bullshit. so dass irgendwie das Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben, die Regierungspostille, da behauptet, sie hätten Zahlen oder Aussage darüber, wie bestimmte Delegierte wählen würden, wo eine Reihe bestimmter Delegierter sich gemeldet hat und darauf hingewiesen hat, dass sie übrigens nicht gefragt wurden, ist dann die Frage aufbringt, aus welchem Kaffeesatz will denn die Regierungspostille die Informationen haben? Na, also weil wenn ganz viele von den Aussagen, die da angeblich feststünden, Bullshit sind, dann kann man auch das ganze Ergebnis aus dem Fenster werfen. Also ich meine, ja, das blöd lügt. Das überrascht aber auch nur Leute, die nicht blöd schon ein paar Tage länger beobachten. Also, aber ja, so medial ist das hier jetzt also ein großes Ding. Oh, da und der neue Parteivorsitzende, der CDU. Ja, was interessiert mich der Parteivorsitzende der CDU? Der Parteivorsitzende der CDU interessiert mich persönlich erstmal überhaupt gar nicht. Und selbst wenn dann irgendwann in, sagen wir mal, bla Monaten eine Neuwahl stattfindet, weil der neue Parteivorsitzende der CDU Kandesbunzler werden will und irgendwem bei der Sippe da auffällt, dass den Merz wählen vielleicht doch nicht so geil ist, weil gegen den hat man vielleicht eine Chance, mit dem aber nicht. Oh, der Sippete ist ja auch nicht aufgefallen, dass sie vor einem Jahr, als sie dann plötzlich in die Regierung reingeschoben wurden, in den Wunsch, eine Regierung darzustellen, reingeschoben wurden, dass sie da eigentlich in dem Augenblick schon verloren haben. Na, also, insofern eben, ja. Das gucke ich mir alles an. Eine Nachricht wird es dann, wenn ein Wahlergebnis, ein Qualergebnis da rumsteht. Und dann ist die Frage, was bedeutet denn das konkret? Also persönlich hab ich da jetzt überhaupt keine Favoriten, weil die sind eigentlich alle, also für mich nicht wählbar. Eine Anne Kramp-Gret Krampenpamp, die da rumblubbert, ist genauso wenig wählbar wie ein Jens Spahn und noch viel weniger ein Fritz Merz. Warum nennen die den eigentlich nicht Fritz in der Öffentlichkeit? Friedrich, Kurzform Fritz. Aber ja, also von daher. So. Ach, wisst ihr was? Kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke habe ich jetzt das hingelegt, was ich letzte Woche hier liegen gehabt hätte und dann aber schnell verschoben habe, nämlich vom 2013er PS22-Core, den Michael Franti mit I'm Alive. 3 Minuten 31 ist das dann lang. Gefolgt ist das Ganze vom schönen Morgen vom 26. November, wo sich Küppersbusch zu den Gelbwesten in Frankreich in 4 Minuten 22 ins Benehmen setzte. Da konnte er noch nicht wissen, dass deren lautstarke Proteste am Ende dazu geführt haben, dass jetzt zumindest Steuererhöhungen verschoben wurden, weil das zu dem Zeitpunkt, wo er hier kommentierte, noch gar nicht passiert war. Wie sollte er das auch gewusst haben können? So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 681 Teil 2 einzustellen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Tell. caught and dropped like fireworks. We really met through the San Francisco night, like John and Yoko, like Icy and Coco, like Jay-Z, Beyonce, come be my fiance. Hey, soul sister, I'll be a misser. I don't wanna be no one man, Ben. How many things can I say to make you understand? I only wanna be a man.
Life sounds like oh.
What it sounds like
oh. Everybody wants me to be who they want me to be except you. All I wanna do is be with you.
Es ist die Wut der Gelbwesten. In vielen Städten Frankreichs sind erneut Tausende gegen die Politik von Präsident Macron auf die Straße gegangen.
Wir wollen endlich aufhören mit immer höheren Steuern. Der Staat muss schrumpfen. Die öffentlichen Ausgaben sind einfach zu hoch. Präsident Macron muss sie senken. Wir Franzosen brauchen weniger Steuern.
Doch der friedliche Protest schlug dann um. Vor allem in Paris gab es gewaltsame Ausschreitungen. Diese Bewegung der französischen Gelbwesten ist ja breit und diffus. Hinter ihr stehen keine Gewerkschaft und keine Partei. Ursprünglich richtete sich die Bewegung gegen zu hohe Spritpreise.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ausschreitungen auf den Straßen von Paris. Müssen wir uns da Sorgen um unseren europäischen Partner Frankreich machen?
Oder können wir was lernen? Also nicht von den Ausschreitungen. Das ist ja jetzt nach einer Woche so, dass sich Links- und Rechtsextremisten unter die Proteste der gelben Westen, der Autowarnwesten eingemischt haben. Das war es ja im Kern. Habt ihr angesprochen, Diesel, Benzin in Frankreich schon so um 2 Euro pro Liter. Und nun kommt noch eine tüchtige Dieselsteuer drauf und eine CO2-Abgabe. Kann man sagen, vor dem Hintergrund der Klimaziele, Macron macht das Richtige falsch, weil er sich die Kohle einsteckt, die versickert im Staatshaushalt und es gibt eben da jetzt nicht umgekehrt irgendein Umweltthema, für das das Geld investiert würde. Das Interessante, auch bereits angesprochen, keine Gewerkschaft, keine Partei hatte zur großen französischen Folklore-Kundgebung aufgerufen. Das sind wir ja ein bisschen gewohnt, dass in Frankreich schnell mal auf die Straße gegangen, schnell mal heftig protestiert wird, deutlich gesprochen wird. Doch diesmal war das komplett selbst organisiert über soziale Netzwerke. Ein wesentlicher Baustein war ein ja harmlos wirkendes Video von Jacqueline Moreau, einer 51-jährigen Bürgerin, die einen viralen Hit, 6 Millionen Aufrufe hatte, in dem sie die anstehenden neuen Belastungen kontrastierte mit dem Gerücht, dass Frau Macron für 50.000 Euro neues Porzellan gekauft habe und Herr Macron sich für 34.000 Euro ein Swimmingpool in den Landsitz habe bauen lassen. Also erstmal am Anfang auch sehr faszinierend, wie hier eine von keiner Organisation losgetretene Bürgerbewegung in die Welt trat, um gegen die Reformpolitik Macrons zu trotzen.
Und das ist ja anders als bei uns. Also warum gehen denn in Deutschland zum Beispiel im Zuge der Dieselaffäre oder gegen Hartz IV die Bürger nicht auf die Straßen, um gegen die Politik zu protestieren?
Ja, das ist die eigentliche Überraschung. Also mal ab davon, dass dieses Modell Macron, also der Charismatiker der Mitte, das ist jetzt kein irrer Extremist, sondern ein Mann, auf den sich von Deutschland aus viele Hoffnungen setzen, weil Deutschland ja im Moment das Schild wegen Umbau geschlossen an seiner Außenpolitik und Europapolitik gehängt hat, dass der es durchzieht, unser wichtigster Partner, und dass es ihm auch gelingt, einen Gegenentwurf zu Populisten links und rechts darzustellen, eben mit einem moderaten, liberalen Reformkurs, irgendwas auf die Strecke zu bringen. In Deutschland hat es die Bild-Zeitung bereits versucht mit einer ja parodierten, persiflierten blauen Plakette, freie Fahrt für meinen Diesel. Das gab's im April umsonst. Die AfD ist draufgesprungen mit einem sehr ähnlichen Motiv, freie Fahrt für freie Bürger. Das ist ein alter FDP-Slogan aus der Zeit, als man noch gegen Tempolimits gekämpft hat. Und trotzdem ist es überhaupt nicht angesprungen. Und da finde ich die Proteste in Frankreich mit allem Respekt, wie gesagt, das hat einen gewissen folkloristischen Glanz in Frankreich, dass man schnell auf die Straße geht, eigentlich spannender und vorbildhaft, minus gewaltsame Ausschreitung jetzt an diesem Wochenende, weil in Deutschland muss man ja immer offenbar sagen, ja, das ist jetzt der Ausländer schuld oder der Muslim oder irgendwie sowas. Und für das, was im Kern den Leuten auf die Nuss geht, zum Beispiel die Hartz-Politik, das waren ja nur am Anfang wenige Montagsdemos, bevor sie missbraucht wurden. Also das eigentliche Faszinosum ist, dass in Deutschland organisierter Massenbetrug stattgefunden hat von unseren angeblich wichtigsten Unternehmen, den Autoherstellern, und dass die Deutschen sagen, ja, ist irgendwie ärgerlich, finde ich auch nicht gut, bin betrogen worden, kann mein Auto wegschmeißen, muss mir ein neues kaufen, ja, habe ich schlechte Laune und bleib zu Hause. Sehr seltsam, von Frankreich lernen.
Abgesehen von den Ausschreitungen sind die Proteste in Frankreich vorbildhaft, auch für uns, sagt Friedrich Küppersbusch in seinem Montagskommentar. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.